Herzlich willkommen zu unserem Vortrag von der leuchtenden Idee zum blinkenden Haus. Wir möchten euch ein bisschen was über die Projekte erzählen, die ihr sicherlich draußen schon gesehen habt, und über einige Projekte, die wir leider nicht in dieses Hörsaalgebäude kriegen konnten. Zuerst stelle ich euch meine beiden Kollegen vor, Stefan und Stefan. Stefan Schürmanns im blauen Hemd ist Diplom-Informatiker und Softwareentwickler, also arbeitet als Softwareentwickler. Und Stefan Kambor ist auch Diplom-Informatiker und arbeitet als Projektingenieur. Und ich studiere hier an der Uni Wirtschaftsingenieurwesen. Mein Name ist Juliane Pilster, steht da oben. Und ja, wir fangen an mit dem Inhalt, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Das wäre jetzt der Punkt, wo ihr noch gehen könnt. Stefan im orangenen Hemd wird euch zuerst was erzählen über die Entstehung der Blinken Area und darauf aufbauend über die Projekte, die als erstes entstanden sind. Das sind die sogenannten Nachbauprojekte, werdet ihr dann herausfinden, warum. Stefan im blauen Hemd wird euch anschließend erzählen, was das Ganze mit Linux zu tun hat und warum Linux dafür ganz doll wichtig ist und welche Bedeutung es hat. Anschließend wird Stefan im orangenen Hemd euch erzählen, welche Projekte eben nicht Nachbauprojekte sind. Das werdet ihr dann auch herausfinden, warum das so ist. Und am Ende werde ich euch noch ein bisschen was über den Stand Dinge erzählen. Was macht die Blinken Area im Augenblick und was haben wir vor? Und wenn noch Zeit ist, können wir Fragen beantworten. Alles klar, dann.
Ja, hallo, ich bin Stefan im Orangenhemd. Und beginne mit diesen Projekten. Es ist Nachbauprojekte, ist schon ein paar Mal gefallen. Es ist so, diese Projekte gab es vor der Existenz der Blinken Area in Berlin. Projekt Blinkenlights hat die gemacht. Größtenteils sind das Mitglieder des Chaos Computer Club. Das war ein leerstehendes Gebäude, was erst eigentlich abgerissen werden sollte, dann aber doch so viel Popularität erreicht hat durch dieses Projekt, dass es saniert wurde und immer noch steht. Dort wurden einfach Baustrahler hinter die Fenster gestellt. Die wurden dann mittels diverser Schaltungen eben so verschalten, dass man darauf Animationen abspielen konnte und dass man die Häuser anrufen konnte, damit Pong spielen konnte. Mit dem Mobiltelefon, mit den Tasten konnte man dann die Schläger bewegen. Und diese Projekte fanden eben einige Leute, darunter eben auch wir, ganz toll und haben die in klein fürs Wohnzimmer einfach nachgebaut, weil wir das haben wollten. Und dadurch haben wir uns kennengelernt durch das Netz. Und 2003 war es dann so, dass der Chaos Computer Club das Chaos Communication Camp veranstaltet hat. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal alle Projekte, die wir bis jetzt haben, und stellen die zusammen an einen Ort und den nennen wir einfach Blinken Area und dann schauen wir mal, was da passiert. Das Ganze war so erfolgreich und für uns auch schön, dass wir uns kennengelernt haben und zusammen an den gleichen Sachen arbeiten, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das so, wir behalten auch den Namen Blinken Area, obwohl das eigentlich für einen Gruppennamen ein bisschen untypisch ist, aber wir haben es eben aus historischen Gründen so gelassen und sind eben jetzt mit diesem Namen so unterwegs. Ja, eines der ersten Projekte war das Projekt Blinken Mini. Das war ein Holzkasten mit gelben LEDs. Natürlich waren die vom Format so angeordnet wie die Fenster des Hauses Lehrers. Nur eben zusammenhängend. Bei dem Haus des Lehrers hatte man da ja sozusagen ein anderes Seitenverhältnis. Es war, wie man sieht, es ist so groß, dass man es in die Hand nehmen und tragen kann. Eben 18x18 Pixel, also 144 gelbe LEDs, super helle. Das Projekt konnte schon Graustufen, was die Installation nicht konnte. Da bei der ersten Blinkenlights-Installation im Haus des Lehrers waren einfach nur Relais, die Lampen an- oder ausgeschalten haben. Also man konnte da nichts dimmen. Das kam erst später. Zusätzliches Feature war, dass man SNES-Pads anschließen konnte. Ich glaube, wir haben sogar eins hier, aber wahrscheinlich kennen es die meisten Leute, diese Spielkonsolen-Pads vom Super Nintendo. Es hatte eine serielle Schnittstelle, wo man das Gerät mit Daten füttern konnte, also diese Filme. Ah, genau, hier ist das hervorragende Pad, mit dem man spielen konnte. Und dann hat das eben diese Filme angezeigt. Und mit Hilfe dieser Pads konnte man eben auch Spiele wie Live, okay, Live nicht wirklich jetzt ein Spiel, aber Pong mit bis zu 4 Spielern, Snake, das ist das mit der Schlange, wo man diese Zahlen einsammeln muss, hier musste man dann eben Pixel einsammeln, oder Tetris oder Tron auch mit bis zu 4 Spielern spielen. Little Lights ist im Prinzip ähnlich, nur dass keine LEDs drin waren, sondern richtige Glühlampen, und es ist im richtigen Verhältnis gebaut. Man sieht auch, auf dem Bauch von dem Haus ist dieses Fries. Wer das Haus des Lehrers in Berlin kennt, da war so ein Mosaik vom Walter Womacker, hieß der. Das ist hier eben auch abgebildet. 1:42. Das ist zufällig 1:42. Also ich habe einfach mal geguckt, was passt in mein Auto rein, und habe dann das Haus so groß gebaut, dass es in mein Polo passte. Mit umgeklappter Rückwärtsfrage. Irgendwann habe ich dann mal nachgerechnet, als ich die richtigen Maße des Hauses Lehrers hatte, und habe gemerkt, hey, das ist ja ziemlich genau 1:42. Ja, die Maße stehen auch da, auch 8x18 Pixel. Und das konnte am Anfang auch keine Graustufen, war nur schwarz-weiß. Und später haben wir das dann gemeinsam umgebaut und es kann 8 Graustufen darstellen und hat auch eine serielle Schnittstelle, wo man es mit Daten füttern kann und wo man auch diese original Blinkenslight-Software benutzen kann, um zum Beispiel Telefonanrufe zu managen und auch diese Anrufgeschichten damit zu machen. Blinken LEDs. Da habe ich hier diese Platinen auch mal mitgebracht. Kann man dann einfach mal hier anfassen und angucken. Blinken LEDs ist eigentlich eher ein Konzept als jetzt ein konkretes Projekt. Da ging es darum, auf so gering wie möglich, also so klein wie möglich und so günstig wie möglich vor allen Dingen, sich einen Blinkenlights-Nachbau zu machen. Und da sind eben diese verschiedenen Platinen entstanden. Erst natürlich die größere und dann die kleineren Platinen, wo das alles noch weiter zusammengeschoben wurde. Da sind eben einfach nur diese Schieberegister drauf. Stefan wird es später nochmal erklären, wie es genau technisch funktioniert. Da sind wir als günstige Bauteile, Low-Current-LEDs, also LEDs, die nur sehr, sehr wenig Strom verbrauchen und keine extra Treiberstufen brauchen. Deswegen kann man das einfach so zusammenlöten, Stecker ran, Daten hinschicken und dann zeigt es eben auch diese Blinkenlights-Filme an. Kann auch Graustufen. Das ist ein sehr witziges Projekt vom Anfang gewesen. Da wurden einfach solche Weihnachtsbaumlichterketten vergewaltigt und dann eben in diesen Setzkasten reingebaut. Hier jetzt auch mit einem Prozessor. Das Gerät hat jetzt sogar auch einen eingebauten Speicher, wo man Filme hinterlegen kann, sodass man nicht unbedingt die Daten in irgendeinem Format dort mit einem PC hinschicken muss, sondern kann es einfach hinstellen, einschalten und es blinkt los. Ja, dann haben wir auch gesehen, es gab ja nicht nur Blinkenlights in Berlin am Haus des Lehrers, sondern auch Blinkenlights Arcade. Das war in Paris, Bibliothèque de Nationale wurde dort beblinkt. Und das ist der erste Nachbau davon mit LEDs. 520 bzw. 1040 LEDs, klingt vielleicht ein bisschen komisch. Es ist so, dort war hinter jedem Fenster waren 2 Baustrahler, aber es war ein Pixel. Und genauso kann man es auch bauen. Man sieht, auf der linken Seite ist ein bisschen kleiner das Projekt. Da sind es nur 520 LEDs, also pro LED, also ein Pixel pro LED oder umgekehrt. Und bei dem größeren sind es dann eben 2 LEDs pro Pixel. Hier ist es auch so, dass, es steht ja übrigens auch hier, ne? Dass man hier eine Compact Flash Karte hat, wo man Spiele und Filme drauf kopieren kann. Die steckt man rein und die werden dann abgespielt. Hier oben sind auch noch Taster, die man benutzen kann. Also es ist frei programmierbar. Zum Beispiel kann man eine Uhr installieren oder auf diese Karte schreiben, dann zeigt die Uhr an. Damit kann man dann die Uhr zum Beispiel stellen. Oder eben auch diese Pads anschließen und diese ganzen Spiele damit spielen. Und man kann es auch per USB mit Daten füttern. Arcade Maxi ist das gleiche, nur in groß und mit Glühlampen. Es steckt im Prinzip auch diese Platine, also genau, diese Arcade Mini Platine, die steckt da drinnen. Halt, hier, da ist der CF-Slot. Steckt da auch drin. Haben wir uns mal an einem längeren Wochenende hingesetzt und gedacht, wir müssen das mal ein bisschen größer haben. Das Projekt steht auch draußen auf der rechten Seite von hier aus, vor dem anderen Vortragssaal, das Little Lights übrigens auch und das Blinken Mini steht bei uns vorne am Stand, habe ich vergessen zu sagen. Kann man sich also alles noch live nochmal angucken. Ja, dann noch ein Projekt, was ich rausgesucht habe. Das ist auch ein Arcade-Nachbau aus einem alten Motor von einem Videorekorder, der sich mit 3000 Umdrehungen pro Minute drehen kann. Dort ist einfach eine LED-Leiste angebracht und per Infrarot werden dort eben auch Daten oder Filme in Controller geschrieben und der dreht sich dann, man kennt das von diesen Uhren, die Uhrzeit logischerweise anzeigen, die funktionieren nach demselben Prinzip und man kann dann eben quasi 360 Grad diese Filme gucken. Ist auch sehr schön. Ja, und ich will es jetzt nicht unnötig in Länge ziehen. Es gibt inzwischen ganz, ganz viele Projekte, die sich irgendwie angesammelt haben bei uns, weil, ja, das hat irgendwie so einen kleinen Hype verursacht und es ging dann nicht nur darum, Blinkenlights oder Arcade Filme abzuspielen und diese Projekte nachzubauen, sondern alles Mögliche, was man irgendwie mit LEDs und Blinken machen kann, ist dann entstanden. Zum Beispiel hier C64 Lights, da gibt es ja Maus, ja. Da ist es einfach eine 8x8 Matrix, die mit einem handelsüblichen C64 angesteuert werden kann. Auch sehr witzig. Oder eben so eine große Uhr mit der Funkuhr DCF77 und verschiedenste Kleinprojekte. Das hier ist auch sehr witzig.
Nein.
Papierpixel. Da ist einfach eben, sieht man, der Film ist ins Papier eingestanzt und dahinter sind einfach eben Kontakte, man kennt das von früher, dass dann sozusagen, wenn man dieses Papier da durchzieht, wird der Film angezeigt, der in dieses Papier eingestanzt ist, also komplett unelektrisch bis auf die Lampen. Und dann haben wir noch ein schönes Softwareprojekt, was ich noch kurz erwähnen möchte, und zwar Blinken Sisters. Das ist ein Spiel, ich habe es hier hingeschrieben, Agent Kate heißt die Dame, die dort auf Rollschuhen so Mario-mäßig durch die Gegend springt und hüpft und eben verloren gegangene Pixel einsammelt. Ist inzwischen sehr groß geworden, man kann eigene Level designen und es gibt auch ganz viele so Hidden Features und es funktioniert auf allen Plattformen, was sehr schön ist. Ja, ich wollte auch nochmal kurz erwähnt haben, also die Palette der Projekte, die entstanden ist, einfach durch diesen Zusammenschluss, ist wirklich beachtlich. Und jetzt wird Stefan was dazu sagen, wie das konkret technisch genau funktioniert.
Hallo.
Stefan im blauen Hemd übrigens.
Danke. Also kommen wir jetzt zum etwas technischeren Teil und was für eine Rolle Linux auch bei unseren Projekten hier spielt. Erstmal Linux und Open Source spielen als bei allen unseren blinken Sternprojekten, also was auch immer für Projekte es sind, eine ganz große Rolle. Wir haben vor, alles zu dokumentieren, keine Geheimnisse zu machen. Wir kommen da nicht ganz nach, aber fast alles, was wir gebaut haben bisher, ist auch in unserem Wiki dokumentiert. Es gibt keine Kosten für die Software. Das hat angefangen bei den großen Blinkenlights-Projekten. Und wir haben halt genau damit weitergemacht, also teilweise Software von denen verwendet. Selber haben wir natürlich auch Software genutzt. Betriebssystem Linux meistens, Compiler, es gibt da alles kostenlos. Es ist sehr schön und unterstützt uns damit auch in unserer Arbeit. Und die Blinken-Gemeinde macht halt eben weiter. Die Software wird wiederverwendet und Netzwerkprotokolle, Dateiformate, alles, was wir hier so verwenden, wird dokumentiert und ist offen, ohne Lizenzen zu benutzen. Jetzt werde ich mal vier Softwarepakete oder Programme genauer vorstellen. Zuerst mal fange ich an mit dem Blinken Lights Chaos Control Center, BLCCC abgekürzt. Das ist das zentrale Steuerprogramm für Blinkenfilme abzuspielen. Also erstmal kann es Filme nach Playlist abspielen, Spiele und Effekte aus Modulen nachladen. Das hat der andere Stefan gerade schon erwähnt, wenn man halt mit dem Mobiltelefon dieses Haus angerufen hat. Da wurde so ein Modul gestartet, was dann eben Pong dargestellt hat. Per Telefon, ja. Und alle Bilder und Filme werden per Stream einfach über UDP-IP ausgegeben und dann halt auf den entsprechenden Displays angezeigt. Geschrieben hat die Software, haben die Software die Leute von Project Blinking Lights für eben Blinking Lights in Berlin oder Blinking Lights Arcade in Paris. Und für unser Projekt Blue Box, was nachher noch vorgestellt werden wird, haben wir es weiterentwickelt. Leider gibt es die Software von Project Blinking Lights nicht mehr so 1:1 im Netz, irgendwie nur stückweise. Deshalb auf stefanblinkenarea.org in Mirror. Unten steht der Link. Wen es also interessiert, gerne runterladen und angucken. Die Ankopplung ans Telefonnetz, auch von Project Blinking Lights gemacht, wurde über Blink ISDN gelöst. Das ist ein Perl-Skript, was über KPI funktioniert. Und das nimmt halt die Anrufe auf ISDN-Leitungen an, spielt einen Ansagetext ab, erkennt die Töne, teilt das dann diesem BLCTC mit, damit halt der Pongschläger, wenn man die 2 und die 8 drückt, verschoben wird. Das haben wir 1:1 auch so bei Bluebox für die ISDN-Anbindung verwendet. Das wird auch schon später erklärt, wie das genau in Bluebox integriert wurde. Und da auch auf dem Mirror liegt das Zeug rum. BlinkenLib ist eine Ansammlung von Tools, die alle blinken Dateiformate und Netzwerkprotokolle unterstützt. Also zum Beispiel einen Film abspielen, in ein anderes Format konvertieren, Streams senden, auf Hardware ausgeben, alles so ein Kram. Und der Schwerpunkt liegt dabei, dass diese Library keine Abhängigkeiten hat und quasi überall läuft. Also ich weiß nicht, die Leute, die wirklich programmieren, werden es kennen. Unter Windows braucht man da immer ein paar Spezialaufrufe. Deshalb gibt es halt eine portable Version und eine Windows-Version von dieser BlinkenLib. Liegt im Prinzip auf der gleichen Version, auf dem gleichen Server in allen verschiedenen Versionen, die es bisher gab. Und das Letzte, was ich vorstellen möchte, das spielt eigentlich bei uns immer die zentrale Rolle bei diesen ganzen Projekten. Das ist auch hier wieder massiv im Einsatz. Das ist der Blinking Lights Proxy, BL-Proxy genannt. Der managt diese Streams. Das heißt, er kann die Streams aus ganz verschiedenen Richtungen empfangen, so ein bisschen IP-Tables oder IP-Filter-like sortieren, priorisieren, auswählen und wieder an ganz viele verschiedene Ziele schicken. Und im Moment läuft es halt hier auch auf dem Linux-Tag so, dass bei uns am Stand der Rechner steht, der diese Streams rausschickt. Die werden per BL-Proxy verteilt und gehen dann per Netzwerkkabel zu den Projekten, die ja überall rumstehen. Das ist auch Open Source von uns. Kann man auch runterladen. Und was das hier mit statischen und dynamischen Streams auf sich hat, da kommen wir jetzt gleich zu. Wenn ich die Netzwerkprotokolle und Dateiformate mal kurz anreiße, leider reicht die Zeit nicht, um das alles detailliert zu erklären, aber wie ich eben schon gesagt habe, bei uns im Wiki kann man das alles ganz genau nachlesen, wer irgendwas damit programmieren möchte. Fangen wir an mit den Dateiformaten. Die haben sich auch weiterentwickelt, wie die ganzen Projekte. Es fing an mit einfachen schwarz-weiß textbasierten Dateien, ging dann weiter über Sachen, die Graustufen können, dann kam auch Farbe dazu und das Format schwenkte um nach XML. Farbe gab es da damals noch nicht, aber wurde im Format schon mal vorgesehen. Und letztendlich haben wir dann noch das Binary Blinken Movie entwickelt, was halt binär ist und dadurch ein bisschen schneller und auch weniger Platz braucht. Blinken Lights Movie, eine ganz einfache Textdatei, kann nur Schwarz-Weiß-Filme, hat am Anfang einfach eine Erkennungszeile, so wie zum Beispiel ein Shell-Skript mit Raute-Ausrufezeichen, Bin-Bash oder so anfängt, steht da halt drin Raute Blinken Lights Movie, werden wir gleich noch ein Beispiel sehen. Und dann kommen einfach die Bilder immer mit Anzeigedauer und welche Pixel an- und aus sein sollen. Zeilenweise von links oben nach rechts unten, 0 aus, 1 an. Sieht dann als Beispiel so aus. Hier oben die Erkennungszeile. Dann kann man hier noch ein bisschen Kommentar reinschreiben. Und hier, das ist dann immer so ein Einzelbild. Dieses Bild hier wird jetzt 200 Millisekunden angezeigt. Und man erkennt es wahrscheinlich, ich hoffe, ja, man kann es auch da vorne lesen. Da ist ein Herz drauf, dieses Herz, was wir eben halt auch in diesem Blinkenleitshaus in Berlin gesehen haben. Und dann kommen einfach neue Anzeigedauer, neue Zeilen und so geht die Textdatei einfach weiter bis zum Ende vom Film. Ich denke mal, es ist sehr einfach, keine Magic hinter und alles halt offen und auch genau dokumentiert. Die Fortentwicklung dafür war für dieses Nachbauprojekt Blinken Mini. Es konnte halt Graustufen, das gab das Format nicht her. Deswegen Blinken Lights Movie aufgebohrt zu Blinken Mini Movie. Im Prinzip genau gleich. Man sieht auch hier, der Text steht, ist auch genau gleich. Nur unten, es geht von 0x00 aus bis 0xff voll an. Hexadezimale Zahlen. Sieht dann so aus. Die einzelnen Frames werden breiter weil, und durch Leerzeichen getrennt, weil man jetzt mit einem Zeichen nicht mehr auskommt. Von 00 bis ff. Das erkennt man jetzt hier schon nicht mehr so gut. Das ist auch ein Herz, was außen helle Pixel hat und in der Mitte dunklere Pixel. Aber im Prinzip genau das gleiche, nur mit mehr Farbwerten. Dann gab es die Fortentwicklung für Blinking Lights Arcade in Paris. Da hat man sich gedacht, oh, wir machen ein schönes XML-Format draus und hat dann direkt auch die Farbe eingeführt. Es gibt zuerst mal einen XML-Header mit allgemeinen Infos, aber das Prinzip ist auch gleich, jedes Bild wieder einzeln mit Anzeigedauer, zeilenweise von links nach rechts, von oben nach unten. Und ein Pixel ist ja jetzt nicht mehr nur ein Byte, sondern kann jetzt, da Farbe unterstützt wird, aus mehreren Kanälen bestehen. Und pro Kanal wird es halt wieder von 00 bis FF kodiert. Zum Beispiel sieht das dann so aus. Man sieht in der ersten Zeile das Format des Films. 8 breit, 18 hoch, ein Kanal. Es gab halt in Paris noch keine Farben. 8-Bit Farbtiefe. Ein paar Zusatzinformationen hier im Header. Und hier unten wieder die Bilddaten. Im Prinzip auch genau das gleiche. Das Binary Blink Movie folgt im Prinzip genau den gleichen Ansatz, nur alles wird nicht als Text oder XML kodiert, sondern binär. Aber immer noch unkomprimiert. Ja, man sieht, der Text ist wieder genau gleich. Header, paar Infos, Bilder einzeln. So sieht das dann aus. Wir haben einen Header mit einem Framezeiger. Dann können optional Zusatzheader kommen, hier blau dargestellt. Da können dann Informationen drinstehen, wie Name des Autors oder mit welchem Programm man es gemacht hat. Dann gibt es einen Frame-Start-Marker, einfach um feststellen zu können, dass das Format noch richtig ist und nicht irgendwie kaputt gegangen ist. Und dahinter kommen die Frames. Zusätzlich, wenn man diese ganzen Zusatzheader nicht unterstützen möchte, gibt es im Header oben diesen Frame-Zeiger. Und der verweist halt einfach genau auf den Start der Frames, also den Punkt, wo es eigentlich losgeht mit den Daten. Auf den Header gehe ich mal kurz etwas näher ein. Da steht oben drin ein Magic. 23.5.42.666. Das ist geklaut vom Netzwerkprotokoll, wozu ich gleich komme. Ist auch ziemlich ähnlich. Aber es wird ganz einfach nur Höhe und Breite als 16-Bit-Wert kodiert. Anzahl Kanäle und der Maximalwert. Also meistens 255. Für 8-Bit-Farbtiefe. Dann kommt ein Wert Anzahl der Frames und die Gesamtdauer des Films. Damit man das halt im Header schon mal hat, wenn man irgendwie diesen Film verarbeiten möchte. Dann kommt dieser Framezeiger, den ich gerade erwähnt hatte. Und darunter dann halt diese Zusatzheader. Zusatzheader ist allgemein. Es kommt eine Kennung und dann die Länge. Und abhängig von der Kennung weiß man dann halt, was in diesem Zusatzheader drin steht. Bis jetzt ist da einer definiert, der Zusatzheader Info. Da stehen halt zwei Strings drin, beide null terminiert. Der Typ könnte Ausschau sein und dann der Inhalt, da hat ein Herzblinker einen Film gemalt, wo dieses Herz drin ist. Da gibt es auch noch andere Tags hier beim Infotyp, hier, wie zum Beispiel Creator, da kann man dann das Programm reinschreiben, was es gemacht hat oder sonst was. Ist aber flexibel, man kann das auch erweitern. Dann geht es wirklich los mit den Frames. Ein Frame besteht einfach aus einem 16-Bit-Wert Dauer in Millisekunden und dann kommen die einzelnen Pixel wieder zeilenweise von oben nach unten. Und ein Pixel enthält einfach der Reihe nach ein Byte mit dem Wert für jeden Kanal. So. Dann kommen wir zu den Netzwerkprotokollen. Alle Netzwerkprotokolle für die Blinken-Streams sind UDP-IP basiert, haben sich auch entwickelt. Blinken-Lights-Protokoll schwarz-weiß, Extended Blinken-Lights-Protokoll Graustufen und dann das Microcontroller Unit Frame-Protokoll, so haben es die Leute aus Paris genannt, also Project Blinken-Lights. Kann sogar graustufen. Dieses Protokoll wird auch zum Beispiel an dem Vorhang, der hier oben am Treppengeländer hängt, verwendet, um die Farbdaten zu übertragen. Alles dokumentiert im Wiki. Mit dem Link findet man es, kann sich alles genau angucken. Ich gehe aber auch mal kurz drauf ein. Alle Protokolle verwenden ein Frame gleich ein Paket und diese Pakete werden halt im entsprechenden zeitlichen Abstand gesendet. Das Blinken-Lights-Protokoll, schwarz-weiß, Header mit Format, ähnlich wie wir es gerade beim Binary Blinken Movie gesehen haben. Pixeldaten unkomprimiert, binär wieder. 0 für aus, 1 für an. Und wie ich schon gesagt habe, die Dauer der Frames wird nicht irgendwie kodiert, sondern das ist einfach der zeitliche Abstand, in dem die UDP-Pakete kommen, entscheidet, wie lange das Bild stehen bleibt. So sieht's aus. Ein Header mit einem anderen Magic. Dead Beef steht drin. Eine Frame-Nummer, einfach fortlaufend. Breite und Höhe. Kanäle und Farbtiefe braucht man nicht kodieren, da dieses Protokoll nur schwarz-weiß unterstützt. Und dann kommen halt unten die Pixel 0 aus, 1 an. Jetzt wird sich die Folien leider etwas wiederholen, weil sich die Protokolle quasi wiederholen. Entschuldigung, ich habe eine überschlagen. Es gibt auch eine dynamische Version dieser Protokolle. Man kann einfach statisch festlegen, ich schicke die UDP-Pakete jetzt an die IP und diesen Port. Dann schickt man einfach den blinkenden Stream hin, ob der Empfänger den möchte oder nicht. Aber ein Empfänger kann auch hingehen und beim Blinkenlights-Proxy, dieses BL-Proxy, so einen Stream dynamisch anfordern. Dazu schickt er einfach alle 10 Sekunden ein Kommandopaket und sagt, ich hätte gerne den Stream. Wenn er den Stream nicht mehr möchte, kann er optional ein Aufhebungspaket senden oder nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 30 Sekunden, hört der Server automatisch auf und schickt nichts mehr, wenn er keine Anforderungen mehr erhält. Diese Anforderungs- und Endepakete sehen ganz einfach aus. Ist oben ein anderes Magic drin und es steht halt einfach als ASCII-Text Refresh drin für ich möchte gerne meine Stream-Anforderungen aktualisieren oder neu laden oder einfach Close, um den Stream abzubestellen. Jetzt die Erweiterung. Im Prinzip 1 zu 1 genau das gleiche. Nur, dass wir hier wieder von 0 bis FF die Farbwerte haben, um eben die Graustufen zu unterstützen. Sieht auch ziemlich genau gleich aus. Wir haben oben nur jetzt nicht mehr Dead Beef drinstehen, sondern Feed Beef. Fremdnummer, breite Höhe ist genau gleich. Also ich denke, da gehe ich schnell drüber. Das hat jeder eben schon gesehen. Nur halt unten, das hier ist die einzige Änderung. Hier wieder nicht nur 0 und 1 erlaubt, sondern 0 bis FF. Auch hier gibt es wieder genau die gleiche dynamische Ergänzung. Die Folie auch nur zur Vollständigkeit, damit halt alles in den Folien nachher drinsteht, was man wissen muss. Und die Anforderungspakete unterscheiden sich auch nur dadurch, dass hier eine 256 für die 256 Graustufen ergänzt wird. Das MCUF-Protokoll ist jetzt sehr ähnlich zu diesem Binary Blinken Movie. Wieder das gleiche Prinzip, jedes Frame ein Paket. Sieht ein bisschen anders aus im Header. Da oben ist wieder die Kennnummer, die wir eben schon beim Binary Blinken Movie gesehen haben. Die Sortierung im Header hier ist etwas anders. Hier geht es mit der Höhe los, dann kommt die Breite und zusätzlich Anzahl Kanäle und den Maximalwert. Pixel, hier unten wieder. Und ein Pixel enthält genau wie beim Binary Blinken Movie die Kanäle einfach von 0 bis Anzahl Kanäle. Hab hier mal Rot, Grün, Blau, also Standard Farbfilm RGB. So, auch da gibt es wieder die dynamische Anforderung. Auch wieder eine Copy- und Paste-Folie. Und so sieht sie aus. Da ist der Header einfach viermal die 42 für ich hätte gerne den Stream und dreimal die 42 und einmal die 43 für ich möchte den Stream gerne nicht mehr haben. So viel zu den offenen Protokollen und so, kann ja jeder gerne nachlesen. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Teil, wo Linux den genialen Schub gegeben hat, den Projekten Graustufen beizubringen. Ich habe ja mal symbolisch einfach die alte Version vom Little Lights Haus genommen. Man sieht hier nur schwarz-weiß. Und Linux hat dann ermöglicht, dass diese Schaltungen, die alle im Prinzip für diese 8x18 Nachbauprojekte die gleiche Basis haben, dann plötzlich Graustufen konnten. Zuerst mal stelle ich die einfache Version dieser Schaltung vor. Im Prinzip hängen Schieberegister mit Latch drin, erkläre ich gleich alles, am Parallelport über 9 Datenleitungen und 2 Steuerleitungen. So erzeugt man dann 144 Ausgänge, wo die 144 Leuchtdioden dranhängen. Soweit ganz einfach. Jetzt müssen wir uns zuerst mal angucken, wie funktioniert denn so ein Schieberegister. Ein Schieberegister, das hier übrigens leider einen Ausgangspin verloren hat, hat 2 Steuereingänge. Ganz oben den Takteingang und darunter den seriellen Dateneingang. Und in Ruhestellung ist dieser Takteingang 0 und an Dateneingang ist irgendwas, deshalb Fragezeichen. Am Anfang, die Ausgänge sind auch alle Fragezeichen, weil diese internen Quadrate, das sind 9 interne Speicherplätze in diesem Schieberegister, da steht auch irgendein Müll drin nach dem Einschalten. Man weiß halt nicht, ob es 0 oder 1 ist. Dann sieht man unten die 8 Ausgänge und rechts den seriellen Ausgang. Da fallen halt die Bits raus, die nachher übrig sind, das wird man gleich sehen. Und da könnte man dann das nächste Schieberegister dranhängen, wenn einem diese 8 Ausgänge nicht reichen. So, wie geht's los? Ich habe gerade schon gesagt, der Takteingang ist normalerweise 0. Und jetzt legt man an den Dateneingang eine 0 an. Und an den Takteingang wechselt man von 0 nach 1. Das führt dazu, dass dieses Schieberegister, angedeutet durch diese gelben Pfeile, die Daten 1 weiterschiebt. Man sieht es schön, die 0 am Eingang ist reingewandert und wird jetzt abgespeichert und alle anderen schieben sich weiter. Das rechteste Fragezeichen wird dann überschrieben. Also an dieser Stelle hier, ja, was ist meine Maus? Hier ist kein gelber Pfeil, das heißt, das, was hier vorher stand, ist dann quasi weg und hier rutscht das nächste rein. Was das für einen Sinn hat, wird man sehen, wenn ich hier einen kompletten Zyklus durch bin. Dann geht es weiter, man setzt den Takteingang wieder von 1 auf 0 und das führt halt dazu, dass hier hinten dieses Bit rübergeschoben wird. Im Moment ist das noch nicht sehr interessant, weil hier noch was drinsteht, was wir nicht kennen, aber man wird das gleich, wenn es hier voll geworden ist, erkennen, dass dann dadurch hier hinten die Daten rauswandern. Das ist wichtig, dass dieser letzte Pfeil nicht von beim Übergang von 0 nach 1 geschoben wird, sondern vom Übergang von 1 nach 0, weil das nächste Schieberegister, was hier hängen würde, auch wieder beim Übergang von 1 nach 0 diese Daten da reinschiebt. Und wenn das hier auch beim Übergang von 0 nach 1 passieren würde, dann würde das hier nicht funktionieren, weil dann würde das hier schon, das nächste, was hier quasi rechts am Bildrand ist, diese Daten schon annehmen, wenn die hier noch gar nicht rausgeschoben wurden. Deswegen ist das hier genau um einen halben Takt versetzt. Gucken wir uns an, wie es weiterläuft. Der Dateneingang 1, der Takteingang geht wieder von 0 nach 1, dadurch wird wieder alles geschoben. Man sieht es schön, die 0 ist 1 weitergewandert und die 1 reingeschoben worden an der linken Seite. Dann wieder von 1 nach 0 den Takteingang, da schiebst du da das letzte Bit hinten. So geht's weiter. Genau gleich. Dateneingang 1, Takt hoch nach 1, wieder runter nach 0. Hier einfach mal auf einer Folie gezeichnet, damit es schneller geht. Dadurch wird das Ganze noch einen Bit nach rechts geschoben und hinten das Grüne ist jetzt, weil ich alles auf einer Folie habe, auch direkt mit drin. So, 5 Takte weiter sieht das dann so aus. Irgendwie sind Daten reingeschoben worden. Nach dem Takt halt so. Wenn der Clock-Eingang auf 1 gegangen ist und jetzt sieht man, diese 0 hier hinten am Ende wird jetzt, wenn der Takteingang wieder runter geht, hier rein kopiert. Und dadurch kann beim nächsten Takt diese 0 direkt als Eingang in das nächste Schieberegister. Also am nächsten Schieberegister würde jetzt hier schon die 0 stehen und wenn der Takt wieder hochgeht, würde die 0 von hier in das nächste Schieberegister hier reingeladen. Das heißt, man kann diese Schieberegister quasi beliebig lang aneinander hängen, um jede Menge Ausgänge zu bekommen. Jetzt hatte ich gesagt, dieses Chip, was wir da verwendet haben, enthält auch noch ein Latch. Was macht ein Latch? Das ist sogar viel einfacher. Es hat einfach wieder 8 Speicherplätze innen drin, 8 Eingänge oben, 8 Ausgänge unten und ein Strobe-Eingang oder Latch-Eingang. Dieser Eingang ist auch normalerweise 0, hat so ähnliche Funktionen wie der Clock, nur dass hier alles nicht von links nach rechts geht, sondern gleichzeitig von oben nach unten. Wenn man nämlich diesen Latch-Eingang auf 1 setzt, übernimmt er das, was an den Eingängen steht, in die internen Speicher. Und wenn man den Latch-Eingang wieder auf 0 stellt, bleibt das, was in den internen Speichern steht, auch weiter am Ausgang. Und man sieht, man kann oben völlig andere Daten ranschreiben. Da ändert sich an den Speicherplätzen und am Ausgang nichts. So, wie können wir das jetzt zusammenstöpseln, um unsere 144 Leuchtdioden an den Parallelport zu hängen? Man verpackt das einfach in einem Chip, oder das muss man nicht selber machen, den Chip kann man einfach kaufen, kostet 30 Cent. Da ist ein so ein Schieberegister und ein Latch zusammen eingebaut. Für das Schieberegister ein Takteingang und den Dateneingang und den seriellen Datenausgang und ein Latch-Eingang, um die Daten dann zu übernehmen. Das funktioniert so, man kann im oberen Teil mit Takt und Daten irgendwelche Daten reinschieben und am Ausgang bleibt das stehen, was im Moment steht, weil es im Latch gespeichert ist. Und wenn man sagt, so jetzt habe ich diese Bits hier drin, wo ich sie hinhaben möchte, dann sagt man einfach Latch-Eingang, gibt den Impuls da rein und dann übernimmt er die aktuellen Daten an die Ausgänge und man kann innen drin die Bits wieder verschieben, wie man lustig ist, um ein neues Bild reinzuladen. So sieht es aus. Zuerst werden die Daten geladen, serielle Daten von links rein nach rechts raus. Das Latch behält einfach die roten und blauen Bits, wie sie drin sind. Dann kommt der Strobe. Das, was zu diesem Zeitpunkt im Schieberegister steht, wird an den Ausgang kopiert und bleibt da auch drin. So ist dann jetzt diese wirkliche Blinken-LEDs-Schaltung, also quasi das, was hier auf dieser Platine drauf ist. Man kann es bei unserem Stand auch in Funktion angucken. Da sind einfach zwei Schieberegister immer hintereinander gehangen und davon 9 Stück. Also wir haben da Ketten von 16 Bits, die wir da reinschieben können. Davon 9 parallel. 16 mal 9 sind genau die 144 Bits, die wir für 144 Leuchtdioden brauchen. Zusätzlich eben Clock und Strobe sind die Steuerbits vom Parallelport. So, diese Schaltung kann 18x8 Pixel in Schwarz-Weiß, indem man einfach, wenn man ein neues Bild hat, das da reinschiebt, dann Strobe gibt und dann wird das neue Bild angezeigt. Drin ist diese Schaltung in der original blinkenden LEDs-Schaltung im Little Lights House Version 1. Da gab es zusätzlich noch, damit man Glühlampen anschließen kann, hinter diesen Chips ein paar Feldeffekt-Transistoren. Dann gab es noch das Blinken Board. Das war die erste geätzte Leiterplatte für das Blinken LEDs. Und dann gab es noch das Blinken Blue. Das hatte super helle blaue Leuchtdioden und brauchte deswegen noch ein paar Verstärker hinter diesen Schieberegistern. Aber im Prinzip war es alles von der Logik her genau diese Schaltung. So, dann haben wir uns gedacht, naja, Graustufen möchte man ja eigentlich haben, wenn es nicht viel Aufwand ist. Und das war das erste Mal im Blinken Mini der Fall. Das ist im Prinzip diese Blinken LEDs Schaltung mit der leichten Modifikation, dass man im Blinken Mini aufgrund der 4 SNES-Eingänge für die Pads einen Pin zu wenig hatte. Deswegen hängen da immer 3 Schieberegister nebeneinander und nur 8 parallel. Also einfach nur ein ganz bisschen anders konfiguriert, aber ansonsten genau das Gleiche. Wie macht man jetzt mit Digitaltechnik am besten Graustufen? Das macht man am besten, indem man Lampen schnell ein- und ausschaltet. Also man nimmt sich irgendwie 20 Einzel-Schwarz-Weiß-Bilder. Für aus ist die Leuchtdiode 20 Bilder aus. Für halb an ist sie halt 10 Bilder an. Für nur ein bisschen an, ein Bild an und 19 Bilder aus. Und wenn man halt volle Helligkeit haben will, lässt man es über den ganzen Zeitraum von 20 Bildern an. Wenn man diese Einzelbilder dann schnell genug abspielt, zum Beispiel 20 Bilder in 10 Millisekunden, dann ergibt sich dadurch eine Bildschirmfrequenz von 100 Hertz. Dieses Ganze nennt man Pulsbreitenmodulation oder Englisch Pulse Width Modulation. Und da habe ich auch, und das Ganze wird von einem Linux-Kernel-Modul gesteuert. Das darf ich jetzt hier nicht flabbern. Das ist nämlich wichtig, da werde ich auch gleich noch genauer drauf eingehen. So sieht es eben aus. Hier habe ich es jetzt mal nur mit 8 Einzelschritten gezeichnet, weil 20 nicht auf die Folie gepasst hatten. Man sieht hier, dass hier sind die einzelnen Schritte. Für ganz aus ist es eben immer aus und das elektrische Signal würde so aussehen. Wahrgenommene Helligkeit ist halt schwarz. Wenn man dann dunkel einschaltet, macht man 2 von diesen 8 Feldern an. Das elektrische Signal sieht so aus und man nimmt dann so ein leichtes Glimmen wahr. Und so kann man halt immer mehr von diesen Phasen einschalten, bis alles an ist und dann leuchtet die Lampe natürlich immer. Und genau dieses Prinzip kann man, wenn man schnell genug ist und das oft genug tut, halt auch über diese Schieberegister lösen. Man schiebt eben diese Einzelbilder hier rein. Wenn man das 2000 Mal pro Sekunde macht, kriegt man dadurch halt Graustufen hin. So, wie sieht das Timing genau aus? 16 Graustufen wollten wir machen. Das heißt, man braucht 15 Schwarz-Weiß-Bilder pro Graustufenbild. 0 bis 15 sind dann halt 16 Graustufen. Das heißt, man muss mindestens 1500 Schwarz-Weiß-Bilder pro Sekunde abspielen, wenn man 100 Hertz Graustufenbilder haben möchte. Jetzt hing das ganze Ding am Parallelport, das heißt, man muss irgendwie mit dem PC-Betriebssystem da was hinbekommen. Gut, die normale Zeitscheibendauer ist beim Linux minimal 1 Millisekunde. Man kann da zwar dran rumfummeln, aber das wird dann nicht wirklich besser, weil er dann nur mit dem Umschalten beschäftigt ist zwischen den einzelnen Tasks. Je nachdem, was man für ein Linux nimmt, wenn ein älteres ist oder andere Betriebssysteme, 10 Millisekunden. Eine Reaktionszeit, wenn man auf dem Rechner was anderes macht als blinkende Filme abspielen, ist einige Zeitscheiben, also vielleicht bis zu 50 Millisekunden, ist also viel zu langsam. Das schafft man im Benutzerkontext überhaupt nicht mehr. Daher haben wir die Bildausgabe einfach in einen Hardware-Interrupt geschoben. Einfach deshalb, weil es ja mit Linux geht. Das sieht so aus. Wir haben diese Schaltung hier. Einfach um noch einen ganz kleinen Bereich erweitert. Das ist dieses Stückchen hier oben. Das ist einfach ein Taktgeber, NE555, für die Leute, die sich ein bisschen mit Hardware auskennen. Und der gibt einfach ein 2 kHz Rechtecksignal an den Interrupt-Eingang des Parallelports, da unten in Rot gekennzeichnet oder eingezeichnet. Das führt dann dazu, dass man 2000 Hardware-Interrupts pro Sekunde bekommt. Gut. Das haben wir mit Linux gelöst. Man sieht es unten schon, Linux ist die Lösung. für unsere Anforderungen. Wir brauchten ein Betriebssystem, was auf einem normalen Desktop-PC läuft, wo man die Bildausgabe im Hardware-Interrupt-Händler machen kann. Das ist in Linux sehr einfach, ist ja alles dokumentiert. Und wir hätten auch gerne eine volle Netzwerkunterstützung für den MCUF-Stream, damit wir halt unsere Streams dahin kriegen. Realisiert ist das Ganze als Linux-Kernelmodul im Little Lights Driver, ist halt für dieses Haus entwickelt worden, wurde daraus dann Little Lights V2.0. Das ganze Ding steuert auch diese Platine an, dieses Blinken LEDs Pro oder das Blinken Mini, was bei uns am Stand steht. Man kann die IO-Adresse konfigurieren und den Hardware-Typ. Also ich hatte ja gesagt, das Blinken Mini verwendet eine leicht andere Konfiguration der Schieberegister. Das ist dieser Hardware-Typ. Und man schickt dann einfach die MCUF-Daten, die per UDP ankommen, 1:1 an ein Device, DevLLDRV, und das Kernelmodul kümmert sich darum, es abzuspielen. So sieht die Architektur aus. Man hat also darunter eine Applikation, die die Daten per MCUF auf dem UDP-Port empfängt und einfach nach DevLLDRV schreibt. Das ist im einfachsten Fall Netcat. So, in diesem Kerneltreiber gibt es unten die blaue oder hier blau gezeichnete Schreibfunktion. Die wird immer aufgerufen, wenn eine Applikation etwas auf dieses DevLLDRV draufschreibt. Und diese Funktion legt immer das fertige Bild oder wenn ein fertiges Bild empfangen wurde, also so ein komplettes MCUF-Frame, das unten in diesen beiden Bildpuffern ab. Davon gibt es zwei. Das kennt man ja vom Grafikprogrammieren, damit man immer schön im richtigen Moment umschaltet und es nicht flimmert beim Bildneuaufbau. Dieser Interrupt-Händler, hier oben das rote, wird eben von diesem 2 kHz Signal, was vom Parallelport kommt, 2000 Mal pro Sekunde gestartet. Und dieser hat eine Variable, wo die aktuelle Graustufe drin steht. Die zählt immer von 0 bis 15. Diese Graustufe wird halt mit dem Bildpuffer hier oben verglichen und dann das entsprechende Schwarz-Weiß-Bild generiert. Wenn die Graustufe 15 erreicht ist, wird hier der Trigger gegeben, dass der Bildpuffer, wo im Moment das aktuelle Bild drin steht, einfach hier oben reinkopiert wird und dann beginnt die Ausgabe des nächsten Graustufenbildes wieder mit Graustufe hier 0 bis 15. So sieht dann der Code aus für den Interrupt-Händler. 2000 Mal pro Sekunde. Für alle Pixel, X von 0 bis 17, Y von 0 bis 7, eben 8×18, wird das Schwarz-Weiß-Bild basierend auf dem Vergleich der Graustufe im aktuellen Bild und der aktuellen Graustufe, die gerade ausgegeben wird, generiert. Also zum Beispiel, wenn im aktuellen Bild 10 steht und die aktuelle Graustufe 8 ist, wird der Pixel im aktuellen Schwarz-Weiß-Bild eingeschaltet. Dann wird dieses Schwarz-Weiß-Bild ausgegeben, die aktuelle Graustufe erhöht und wenn er mit seinen 15 Frames durch ist, einfach das Bild kopiert aus unten dem Bildpuffer dem nächsten Bild. Und die aktuelle Graustufe fängt wieder bei 1 an. Wichtig ist, dass die bei 1 anfängt und nicht bei 0, denn wenn wir 0 drinstehen haben, darf dieser Vergleich ja hier nie wahr werden. Denn sonst wäre ja bei 0 irgendwas an. Das wollen wir ja nicht. 0 ist ja aus. So, die Schreibfunktion, die guckt immer, wenn so ein MCUF-Header geschrieben wird, wird die aktuelle Position der Schreibfunktion auf den Anfang gesetzt. Und wenn Daten geschrieben werden, werden die Daten einfach in den Bildspeicher abgelegt. Die aktuelle Position eben inkrementiert, je nachdem, wie viele Daten angekommen sind. Und wenn die aktuelle Position am Bildende angekommen ist, werden unten die beiden Bildpuffer vertauscht, sodass der Interrupt immer ein komplettes Bild im Bildpuffer vorfindet, um es zu kopieren. So funktionieren halt die Graustufen. Und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, haben wir 9 Stränge mit diesen 16 Bits in den Schieberegistern und brauchen pro Bit 4 Portzugriffe. Erstmal einen Portzugriff, um die ersten 8 Bits zu schreiben und dann einen Portzugriff, um auf den Bit N-Strobe, das ist also das 9. Datenbit, was es natürlich auf dem Datenport nicht gibt, auszugeben und dann 2 Clock-Zugriffe. Einmal den Clock setzen und wieder zurücknehmen. Das heißt 4 Portzugriffe pro Bit. Wenn die Bits alle draußen sind, noch 2 Portzugriffe für diesen Strobe-Impuls, der dieses Latch triggert. Das heißt, wenn man das ausrechnet, 66 Portzugriffe für jedes Schwarz-Weiß-Bild. Das schlägt sich leider in einer ziemlich großen Prozessorauslastung nieder. Parallelport ist ISA-Technik. Das heißt, der Portzugriff wird immer mit 8 MHz ausgeführt, egal wie schnell die CPU und der Speicher ist. Gut, das ist langsame ISA-Hardware, weil da früher mal Nadeldrucker dran hingen. Ein Portzugriff dauert unabhängig vom CPU-Takt immer 1,5 Mikrosekunden. Das heißt, für ein so ein Schwarz-Weiß-Bild auszugeben, braucht man ungefähr 100 Mikrosekunden. Rechnen wir das aus, 2 Kilohertz mal 100 Mikrosekunden, weil wenn wir mit 2 Kilohertz die Bilder da raushauen müssen, ergibt das rechnerisch 20%, nur für die Ausgabe. Jetzt gibt es natürlich auch bei Linux, Linux ist halt schon sehr effizient, was Hardware-Interrupts angibt, aber ein bisschen Overhead hat natürlich auch Linux, da muss ja die Applikation anhalten, Kontext umschalten auf Kernel und so weiter. Ungefähr 30% CPU-Last durch dieses Blinken-LEDs, unabhängig vom CPU-Takt, nur weil er halt in diesen Wait-States festhängt. Das ist super, dass es geht mit Linux, hat auch total viel Spaß gemacht, aber wenn man es wirklich benutzt, dann muss man leider Gottes, ich sage das auch nur ungerne, hier sagen, Linux ist dafür doch nicht so diese Lösung, das muss irgendwie in Hardware. Und dann natürlich mit Linux angesteuert werden. Also, es liegt nicht an Linux, es liegt einfach an der PC-Hardware. Deshalb haben wir das Ganze noch eine Stufe weitergetrieben und einen kleinen Mikrocontroller dran gehangen. Der empfängt die Graustufen einfach vom PC und generiert dann die Schwarz-Weiß-Bilder für dieses blinken LEDs. Das Ganze nennt sich Shifter, weil das Ding halt schiebt die Bits in die Schaltung. Ist ein Add-on, kann man auf diese ganzen Schaltungen einfach seitwärts aufstecken. Ein kleiner Mikrocontroller drin, der Atiny 2313, falls den jemand kennt. Ich glaube, da gab es auch einen Vortrag zu, wie man den programmiert irgendwann heute Morgen. Der bekommt einfach seriell mit 115.200 Baud die seriellen Daten. Erzeugt die 8 Graustufen mit Gamma-Korrektur. Also wir haben die Anzahl der Graustufen auf 8 hier gesenkt und dafür eine Gamma-Korrektur mit Gamma gleich 2 gemacht, weil es halt subjektiv besser aussieht. Und das macht er eben genau über diese blinken LEDs-Schaltung mit den Schieberegistern und Latches, die ich vorgestellt habe, über die Datenleitung Clock und Strobe. Hat aber den Vorteil, der PC muss nur 100 Mal in der Sekunde was tun, nämlich ein Bild rausschieben und den Rest macht der Mikrocontroller. So ist das Prinzip. Das blinken LEDs an der rechten Seite ist genau die Schaltung vorgestellt, hat eben diese 9 hier hellblau dargestellten Dateneingänge, den Clock-Eingang und den Strobe-Eingang. Die kommen aus dem Mikrocontroller raus, hier das grüne Device. Da hängt im Prinzip nur ein Quarz dran, damit er das Timing hinbekommt für die serielle Schnittstelle. Und weil die serielle Schnittstelle nicht mit 5 Volt arbeitet, sondern mit plus minus 12 Volt, ein Pegelwandler, der MAX232. Das hängt man einfach an den PC. Und kann dann echt mit einem Standard Linux einfach mit STTY die Portgeschwindigkeit setzen und mit Netcat und Ausgabefile nach DevTTYS0 oder so die blinken Streams empfangen und anzeigen. Ja, das war es soweit vom technischen Teil. Dann gibt es jetzt noch ein paar Projekte.
Ja, noch ein paar Projekte. War jetzt doch sehr schwierig, aber jetzt wird die Kurve geht jetzt wieder runter. Jetzt muss man nur noch gucken und auf sich einwirken lassen. Jetzt sind wir nicht mehr allzu kompliziert. Eigenständige Projekte steht da oben. Das bedeutet, wir haben ja begonnen damit, Projekte, die es schon in groß gab, in klein nachzubauen. Wir hatten dann irgendwann mal diesen spaßigen Deal, wenn wir dann mal ein großes Projekt machen, dann baut Projekt Blinkenlights die nach. Haben sie aber bis jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt das ja noch. Troja war ein Projekt, da kam eine Künstlergruppe auf uns zu, das ist diese Künstlergruppe BBM, Betreiber, der Beobachter, der Bediener von Maschinen. Das ist eine Gruppe, die haben unter anderem auch diesen Expo-Themenpark Wissen gemacht. Also sie sind vom Namen her vielleicht nicht so bekannt, aber wahrscheinlich haben schon viele Leute in Europa schon mal irgendwas von denen gesehen, aber das nur nicht als solches wahrgenommen. Die haben uns gefragt, wir müssen ein EU-Projekt, also wir haben von der EU den Auftrag erhalten, ein Kunst- und Theaterprojekt zu machen, wo es darum geht, nicht letale Waffen zu erklären. Also Waffen, die einen Menschen nicht töten, wenn man sie einsetzt. Das Ganze wurde dann auch wissenschaftlich aufgearbeitet mit sehr vielen Studien. Es war sehr, sehr interessant. Und das sollte dann eben im Rahmen am Anfang mit der in Zusammenarbeit mit Theater der Welt in Stuttgart eben in einem Theaterstück vorgeführt werden. Und da gab es eben die Idee, ein Theaterstück aufführen ist in einem normalen Theater sicherlich möglich, ein klassisches Stück, aber ein Stück, wo man jetzt darstellen will, was mache ich mit nicht letalen Waffen? Wie sieht das mit Überwachung aus? Wie kann ich irgendwie beim Publikum Angst erzeugen? Ist das in so einem normalen Theaterraum eigentlich nicht wirklich möglich? Also musste ein Theaterraum her, den man aber auch sozusagen mitnehmen konnte. Und da ist dieses mobile Gebäude entstanden. Das kann man auf- und abbauen und von Stadt zu Stadt bewegen. Es ist in diese Module einfach unterteilt. Man sieht das auf den Zeichnungen später noch genauer. Und innen in diesem Raum hat man, oder in diesem, hoppla, ich hab's irgendwie nicht so, in diesem Gebäude hat man einen Raum, der eben komplett mit diesen Pixelkisten ausgestattet ist, die auch dort auf der Treppe stehen, oder 12 davon stehen auf der Treppe. Und in diesem Raum wurden Theaterstücke aufgeführt, wurden Vorlesungen gehalten, Hörspiele abgespielt. Also dieses Gebäude wurde insgesamt dafür benutzt, um das alles darzustellen. Es gab auch diese sogenannten Armpods. Man sieht es hier auf dem Bild. Dieser Mann hat es an seinem Arm, ist eben iPod, Armpod, ne? Also man erkennt es vielleicht. Diese Geräte konnten mit dem Raum kommunizieren, weil in den Kästen, in den Pixelkästen, ja, wenn ich mit dem Finger drauf zeige, sieht niemand, in diesen Pixelkästen in der Decke waren Infrarotbarken eingebaut, die mit diesen Armpods kommunizieren konnten, also wussten diese Geräte an den Armen, wo sie sich im Raum befinden. Sie hatten Mikrofone, sie hatten Lautsprecher, man konnte damit unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Es war so, dass so 20, 30 Leute im Publikum so einen Armpod verpasst bekommen haben, beim Eingang völlig zufällig, und die restlichen Zuschauer waren eben dann eben ohne diesen Armpod, und die, die den trugen, konnten ja nicht sehen, was auf diesem Display dargestellt wurde. Und somit waren natürlich alle erdenklichen Möglichkeiten, alles Erdenkliche möglich, um da drin Stimmungen zu erzeugen, Angst zu erzeugen. Zum Beispiel konnte man bei dem einen das Mikro aufmachen, bei dem anderen den Lautsprecher, dann konnte man irgendwie das Geflüster von der einen Ecke in der anderen hören. Der Raum wurde in unterschiedliche Zonen eingeteilt, und je nachdem, in welcher Zone man sich befand, hat das Ding irgendwas gemacht. Es konnte auch vibrieren, und ja, also es war sehr komplex. Und wurde immer im Zusammenhang mit diesen Theaterstücken benutzt. Wir waren dafür zuständig, ja, diesen Pixelraum zu entwickeln, die Entwicklung dann sozusagen zu einer Serienreife zu bringen und die Produktion zu überwachen und letztendlich auch diesen Pixelraum dann aufzubauen. Habe ich jetzt hier was vergessen aus der Folie? Nein. So, sieht man sehr schön die Entwicklung. Am Anfang, als wir zusammengesessen haben, hatten die Künstler eben, ach doch, ich habe was vergessen, da stand noch auf der vorhergehenden Folie, stand BBM und BBO. BBO sind in dem Fall wir, die Blinken Area, weil wir mussten auch einen kurzen Namen finden, der zum Beispiel auf Plakate und Kurzunterschriften mit drunter passte. Wenn man da hingeschrieben hätte, BBM und die Blinken Area, dann hätte das irgendwie komisch ausgesehen, und es hat auch manchmal nicht gepasst. Deswegen mussten wir uns irgendwie einen kurzen Namen ausdenken und sind dann auf die Idee gekommen, einfach das Betreiber blinkender Objekte zu nennen, und dann eben diese Abkürzung BBO ist dann eben entstanden. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, hier sieht man diese Goldkartoffel oben links. Das war die erste Idee, ist natürlich architektonisch überhaupt nicht umzusetzen. Wenn man das in der Größe produzieren möchte, wo 200 Leute reinpassen, ja, das funktioniert nicht. Danach gab es einen Entwurf von Neil Denary. Das ist ein sehr bekannter und sehr berühmter Architekt, den aber eigentlich von uns auch niemand kannte. Aber es war wohl eine tolle Leistung, dass der das für uns gemacht hat. Ja, das war dann auch sehr verschnörkelt und so, hat auch irgendwelchen Architekturpreise bekommen und so. Steckt da nicht so richtig drin in dieser Architekturszene. Sah schön aus, ließ sich aber auch nicht bauen zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Und am Ende, nach etwas Abspeckung, kam dann ganz rechts dieses Gebäude raus. Wo eben hinten dieser Theaterraum ist und vorne so eine Art Bar. Ich krieg das hier wirklich noch gut hin mit den Folien irgendwann mal. Und komm schon. Ja, im vorderen Bereich eine Bar dran, wo dann auch eben Infomaterial auslag und meine Hörspiele sich dann, die da drin gelaufen sind, kaufen konnte und mit den Leuten reden konnte und so weiter. Unten sind noch ein paar Bilder, wie es in dem Raum aussah. 20.096 Pixel waren da drin. Ursprünglich war mal gedacht, auch noch den Fußboden zu machen mit Pixeln. Das wäre sicherlich dann nochmal nochmal einen Schritt besser gewesen, aber es ist sehr, sehr teuer, Fußboden zu finden, der lichtdurchlässig ist und der nicht zerkratzt, wenn 200 Leute darüber laufen und der dann auch vom TÜV noch abgenommen wird, weil wenn der TÜV so eine Sachen sieht, so überhaupt dieses Gebäude war Horrorszenario für die, wenn es denn da drin brennt, wie kommen die Leute da raus, wenn dann da Pixelkisten auf dem Boden sind, dann wird das alles heiß und die Leute versinken in diesem schmelzenden Plastik und was sie sich da nicht alles ausgedacht haben, also alle werden sterben in diesem Raum und das war so weit, dass dann hinten noch mal eine zweite Tür als Notausgang eingebaut werden musste, wo man dann sozusagen die Pixelwand aufdrücken konnte und dann hinten noch ein Notausgang kam und es mussten auch im Raum hier, man sieht es auch hier, diese Notausgangsleuchten überall angebracht werden, was total super war, weil der ganze Raum war sehr schön gleichmäßig und dann mussten diese grünen Notausgangsleuchten und so. Ja, waren gute Freunde von uns, die Jungs vom TÜV. Es steht auch da, 200 Personen sind reingegangen. Bei der Premiere waren sogar 250, es war sehr kuschelig. 163 Quadratmeter Fläche, kann man sich so ungefähr dann vorstellen, wie das so mit 250 Leuten ist. 400 Quadratmeter Pixelfläche. So, hier haben wir eine Sprengzeichnung von so einem Pixelkasten, wie sie auch draußen zu sehen sind. Unten eine Schale, dann diese tief gezogenen... Ja, der tiefgezogene Plaste darf ich hier sagen, ne? Da wurden einfach handelsübliche 5 mm LEDs verkehrt rum eingebaut. Also quasi diese LEDs, nur dass sie eben in diese Eierschale, sage ich jetzt mal, reingeleuchtet haben, nicht nach vorn. Dadurch gab es einen schönen gleichmäßigen Pixel. Obendrauf dann noch eine transparente Platte und fertig war die Pixelkiste, noch ein bisschen Befestigungsmaterial ran und die wurden dann einfach an die Wände dort rangeklickt. Innen drin war links zu sehen ein Pixelmodul. Habe ich gerade schon mal hochgehoben. Das sind diese Platinen. Hinten guckt dieser RJ45 Stecker raus. Da ist aber nicht Ethernet dran, sondern sowas ähnliches wie eine serielle Verbindung. Und auf der anderen Seite wurden die LEDs befestigt, natürlich nicht so wie bei diesem Testmodul hier, sondern an diese Lötpads hier hinten wurden dann einfach Kabel angelötet, die dann zu den LEDs gingen. Und die Daten sind rechts von dem Verteilermodul gekommen. Das Verteilermodul hat hier oben, also in der Mitte, das ist wirklich Ethernet, 10 Mbit. Ein Anschluss, was dann an einem Switch steckte und an diesem Switch steckte dann auf wiederum einen Rechner, der diese ganzen Daten dort an diese mehreren Verteilermodule in dem Raum gesendet hat und an den Verteilermodulen waren wiederum mit einem Patchkabel diese Kisten mit den Pixelmodulen angeschlossen und da die LEDs und so war dieses System relativ beliebig, also eigentlich nur begrenzt durch die Ethernet-Bandbreite beliebig erweiterbar. Also man könnte da noch mehr Kisten ranhängen, als in diesem Raum waren. Man muss dann eben einfach immer nur mehr Verteilermodule, mehr Pixelmodule. Und die haben dann auch gleich die Graustufen realisiert. Film. Richtig. Ich hätte es jetzt vergessen. Wir haben hier nämlich, ich hoffe jetzt funktioniert alles ganz hervorragend. Genau, es gibt nämlich dazu einen kurzen Film. Muss ich dazu noch was sagen? Nein.
Endhaltestelle Marienplatz. Bitte aussteigen, dieser Zug endet hier. Marienplatz.
rechten Druckluftkapusche ein und feuert aus 2 Meter Entfernung auf die rechte Schulterbrustknochenzone. Der zweite Pol stellt den Oberschenkel.
227 CS Flüssigkeit.
Das Geschäftsführer während und nach seiner Dienstzeit in Vietnam intensiv in Paraguay.
Ich bin doch jetzt der Interviewer, oder? Das muss viel schneller gehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deine Fragen müssen kommen, du hast eine Pistole geschossen.
Und wie hat es jetzt
gelungen? Die Rundfrage dauerte allerdings schon noch einige Sekunden.
Danach ist man unheimlich in der Lage zu laufen. Haben die 50 Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg haben wir versucht, seinen Freund an der Bekleidung am Bein festzuhalten, damit er nicht gelingt, an der Kette. Ohne Superwunder ist es gesetzt. Atemwege, Schluckbeschwerden, Atemkeuchen, Brennen,
Mundhöhle, Speiseröhre,
Husten, Blut. Damit die Menschen leben, überall, von allen Menschen.
Das klingt wirklich sehr.
Ja, sicher. Aber vergessen Sie nicht. Es ist hart da. Ein äußerst sensibler Bereich.
Da gab es so ein Lied von den Ärzten, zu spät. Aber es, ja, man hat es glaube ich gesehen, dass, es waren auch nur so einfach aneinandergereihte Schnipsel. Troja.blinkenarea.org/medien findet man ganz, ganz viel. Da gibt es auch eine längere Dokumentation, knapp 60 Minuten, wo alles nochmal ganz genau beschrieben ist. Da ist es nicht so zusammengestückelt, sieht man dann auch von... dieses ganze Projekt sehr schön beschrieben und aufgedröselt. Ja, kann man sich angucken, wenn man möchte. Das nächste Projekt, was ich noch vorstellen möchte hier, ist das Projekt Blue Box. Wir haben es schon mal kurz gehört bei Stefans technischen Ausführungen. 2004 ist es sozusagen entstanden, die Idee vom Magdeburger Club. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Magdeburg, die sich eben da so ein bisschen um die Stadt gekümmert haben. Juliane ist dort Mitglied und durch sie sind wir quasi zu diesem Projekt gekommen. Zuerst war es so, dass also dieser blaue Bock steht schon, oh, jetzt sind wir noch mal, wie viele Jahre? 10... 93, also sehr lange leer. Und die Idee war eben, dieses Gebäude nochmal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die erste Aktion war, so einen Weihnachtskalender zu realisieren, wo einfach nur Leuchtstoffflammen in den Zimmern waren. Und mit Zeitschaltuhren eben um 12 Uhr haben die sich dann einfach umgeschalten. War total statisch, ohne Computer. Einfach... haben die nur den aktuellen Tag im Dezember angezeigt bis Weihnachten. 2006 sind wir dann sozusagen zusammengekommen, die Blinken Area und der Magdeburger Club, und haben uns überlegt, dieses Projekt Blue Box umzusetzen, also richtig computergesteuert, Animationen mit Spielen, so wie es eben Projekt Blinken jetzt auch schon gemacht hat, nur größer mit mehr Pixeln. Und haben dann auch dieses Gebäude bekommen. Das sah dann so aus. Das Haus hatte 24 Zimmer in jeder Etage mit jeweils 4 Fenstern. Man hat das gesehen auf der Folie vorher. Und vor diese Fenster wurden dann diese Latten einfach quer in den Raum mit Winkeln gespackst, weil die nächste Instanz ist, dass es wirklich einfach abgerissen wird. Deswegen war das nicht so weiter problematisch. Vor die Fenster wurde Dampfplan gehangen. Dampf- und Windsperre nennt man das auch. Das kennt man von Dächern. Das zieht man unter das Dach. Da kann sozusagen Feuchtigkeit austreten, aber nicht rein. Einfach weil diese Folie gibt es in großen Mengen günstig. Einfach rangetackert an die Fenster, Baustrahler dahinter, dann an Platinen gesteckt, mit Strom versorgt, mit Computern verbunden. Hier kann man eine sehr schöne Dokumentation nachlesen. Da ist alles ganz klasse Schriftfarbe ausgewählt. Bluebox.blingerlaub, ja, ich war's. TechDoc ist aber auch verlinkt unter bluebox.blingerlaub.org unter technische Dokumentation. Da hat man dieses Bild auch als Scalable Vector Graphics und kann diese ganzen einzelnen Daten und Stromwege an, ausklicken, zoomen. Kann man sich ganz toll alles angucken, wie das funktioniert hat, und wie es verdrahtet war. Aus dem Keller kam jedenfalls der Strom. Wir hatten ISDN-Anschluss auf der anderen Seite. In der Mitte wurde das durch Abwasserrohre, die nicht mehr in Benutzung waren, die Kabel zu den Etagen verteilt und dann jeweils auf diesen 90 Meter langen Fluren in die Zimmer rein und an die Baustrahler. Ja, hier sieht man nochmal so ein bisschen, was wir an Material da verbraucht haben. Eben 668 Baustrahler, es waren 7 Etagen mit 98 Fenstern. Habe ich wieder 668 gesagt? Ich sage immer 668 bei jedem Vortrag, es sind aber 686. Das wird wahrscheinlich nie klappen, aber gut, damit muss ich leben. Dann eben Dampf- und Windsperre, ich hatte es schon gesagt, 200 Dachlatten, jede Menge Kabel und Platinen. Hier hinten sieht man nochmal diese Dampf- und Windsperre, dieses Gelbe, da, das ist das, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was das ist. Was gab es sonst noch ringsrum? Das wurde gut vermarktet, quasi das Projekt. Wir hatten im Theater da, es gibt in Magdeburg so ein Theatercafé, da hatten wir eben so ein Bluebox Special Nacht, wo auch Projekte standen. Es gab einen Filmwettbewerb, also Filme erstellen für das Haus. Es gab diese Glasbox, die man unten rechts sieht. Das war eine Ausstellung mit Sachen zum Projekt, also wo Platinen und die Technik erklärt wurden, wo Presseartikel ausgestellt wurden, aber eben auch Sachen, die wir im Blauen Bock gefunden hatten. So hieß dieses Gebäude übrigens, weil es so blaue Kacheln draußen hatte, hieß es Blauer Bock. Das wurde sozusagen kurz nach der Wende so relativ schlagartig eben verlassen von einigen Leuten und da gab es interessante Dinge zu finden, unter anderem auch diese Lampen hier, die wir liebevoll UFOs nennen, wenn man die mit bunten Glühlampen bestückt, dann sehen die ganz toll aus. Wir haben Postkarten gemacht, die dann in den Cafés ringsherum verteilt wurden. Es gab eine Aktion zur Handball-WM, die ja in Magdeburg ausgetragen wurde. Da wurden die Spielstände immer live auf dem Haus angezeigt. Und wir hatten sogar mit dieser Liebesbrief-Funktion, man konnte also so einen Film erstellen, den uns schicken. Dann haben wir den eingebaut und demjenigen, der uns den Film geschickt hat, einen Code gegeben, da hat man das Haus angerufen, Sternchen, Code, Raute und dann wurde genau sein Film in diesem Moment abgespielt. Das wurde als Heiratsantrag dann benutzt und ist auch zur Hochzeit dann gekommen an dieser Stelle. Unser Jugendwettbewerb Freistil haben wir auch mit teilgenommen, das war so ein Land Sachsen-Anhalt, da ging es darum, was Jugendliche da für tolle Projekte machen und so, da haben wir den Platz 6 bis 8 erreicht. Wir wissen nicht genau welchen. Und ich habe noch einen Film. So. Vor dem Film muss ich hier noch kurz was dazu sagen. Als wir angefangen haben, dieses Haus zu bestücken, ist es einem aufmerksamen Mitbürger aufgefallen, dass jetzt auf einmal wieder Licht in diesem Haus ist, was sehr komisch ist, weil es eben so lange dunkel war und er hat die Polizei gerufen, weil es dort dann wahrscheinlich zu einem Einbruch gekommen ist in dieses leere Haus und dann tatsächlich die Polizei dort angerückt ist und uns dort rausschmeißen wollte und das war eine ganz lustige Aktion und dieser Film, der jetzt kommt, ist auch so ein bisschen, also ist gut, wenn man das weiß, dass es so war, damit man das versteht.
Also, ich kann nie, es gibt Brand.
Guten Tag, Kollegen. Ich muss Ihnen mal was sagen. Im blauen Bock, ne, da ist nämlich Licht an. Und ich bitte Sie, das mal zu überprüfen. Das geht nämlich nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nämlich eigentlich verboten, dass sich dort Leute drin befinden. Es ist einsturzgefährdet.
Yo, listen! now, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to.
Nur genau, und gelbe, so gelbe Planen haben die ran gemacht an die Fenster. Ja.
So viel dazu. Den letzten Teil wird Julian jetzt noch bestreiten und dann haben wir es auch schon geschafft.
Vielen Dank. Nee, kann es aber aufgehen lassen. Okay, ja. Das war unser kleiner Blue Box Film. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bitte entschuldigt die Lautstärke. Ich hoffe, es sind alle wieder wach. Stand der Dinge, tja, das ist so ein bisschen das, was wir, wo wir gerade sind, was ich jetzt hier ein bisschen erzählen möchte. Wir haben einen Blog, was wir benutzen, blog.blinkenarea.org, auf der linken Seite zu sehen, was wir versuchen, wirklich ständig mit Informationen zu füllen über das, was wir machen, über das, was wir gemacht haben, aber auch über was uns noch sonst so einfällt. Wir dokumentieren unsere Projekte, Aktionen und Events im Wiki, wiki.blinkenarea.org in der Mitte, gut zu erkennen. Wir sollten von den schwarzen Folien Abstand nehmen. Dort findet ihr alle unsere Projekte, alle unsere Aktionen, was wir sonst so machen. Auch alle Mitglieder sind dort zu finden. Kontaktadressen, alles findet ihr im Wiki. Es gibt ein Forum, da kann man Fragen stellen, da kann man aber auch einfach nur mitlesen. Da kann man, wenn man was bauen möchte, sicherlich noch den ein oder anderen schlauen Rat erfahren. Dann gibt es ein wöchentliches Meeting. Ach so, es gibt eine Mailingliste, genau, es gibt eine Mailingliste, sonst weiß man nämlich gar nichts von dem Meeting. Dort gibt es auch immer Informationen und eben auch die Einladung für das wöchentliche Meeting. Also wer da Lust hat, da geht es darum, was wir im Prinzip in der Zukunft machen und versuchen mal ein bisschen auch zu ein Resümee über vergangene Projekte dort zu entwickeln, um zu gucken, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Genau, es sind im Moment so etwa 35 Leute bei der Blinken Area dabei, die alle ganz unterschiedliche Herkunft, unterschiedlichen Alters und eben auch ganz unterschiedliche Projekte dazu beitragen, dass hier so eine große Vielfalt entsteht. Dann ganz wichtig, nicht nur unsere Projekte, die man anfassen kann, gibt es zu sehen. Wir versuchen von Zeit zu Zeit bei Kongressen oder ähnlichen Spendenaktionen durchzuführen. Es gibt von den vielen kleinen Projekten in der Regel Bausätze, die man bekommen kann, und daher kommen ja, wenn man dann die Bauteile zusammenrechnet, der krumme Zahlen drauf, das wird dann aufgerundet und der Anteil, der darüber hinausgeht, über die Selbstkosten, wird dann gespendet. Da gab es eine Spende an UNICEF bei einer letzten größeren Bausatzaktion, das waren immerhin 500 Euro. Bei Bluebox gab es verschiedene Spendenaktionen. Unter anderem konnte man, Stefan hat es gesagt, das Haus anrufen und eben diese Love Letter abrufen. Man konnte spielen und hinter den Menschen auf diesem Bild sieht man so eine Tafel stehen. Man konnte bei dem Haus Fensterpate werden. Und das ging auch gegen eine Spende, und dann wurde man eben in dieser Box da unten, in dieser Ausstellung, verewigt, dass man eben dieses Projekt unterstützt hat. Und mit dem Projekt Blue Box wurden unterschiedliche Projekte in Magdeburg unterstützt, aus den Bereichen Jugend und Kultur. Genau, und auf dem letzten CCC-Kongress hatten wir eine Spendenaktion von Blinken Sisters. Das Spiel wurde ja schon erwähnt. Da wurden 500 Euro gesammelt, in dem auch das Spiel auf CDs verteilt wurde. Und wer Lust hatte, der konnte eben da Spenden hinterlassen. Dann noch wichtig zu erwähnen sind zwei Projekte. Zum einen Little Lights, schon vielfach erwähnt heute, ist Teil einer Ausstellung namens Pong Mythos. Das ist eine Ausstellung des Computerspielemuseums aus Berlin. Die gibt es seit, habe ich vergessen, 2004, genau, gab es in Stuttgart, in Frankfurt, in Leipzig und in Bern inzwischen. Ja, im Moment ist die Ausstellung nirgendwo zu sehen, deswegen konnten wir das Haus hierher mitbringen. Aber es ist eben Teil dieser Wanderausstellung, in der es um das Computerspiel Pong geht, was sicherlich jeder hier kennt. Das City-Hochhaus Leipzig basiert auf einem Simulator, den es schon seit Beginn der Blinken Area gibt, wo man im Prinzip auch Filme basteln kann für unterschiedliche Formate und dann eben ein virtuelles Gebäude sozusagen beblinken kann. Also das gab es leider noch nicht in Wirklichkeit. Schauen wir mal. Die Ausstellung Public Play, da ist das Teil, diese Ausstellung Public Play, da geht es darum, verschiedene Computerspiele im öffentlichen Raum darzustellen. Also die gab es auf der Games Convention im letzten Jahr, diese Ausstellung. Und da wurde im Prinzip die Stadt Leipzig so dargestellt. Es gab einen Bereich Zoo und ein bisschen Park und eben Häuser. Und dort gab es eben unterschiedliche Spiele passend zur Games Convention. Und wir haben da eben diesen Simulator beigetragen, auf dem man spielen konnte. Genau, dieser Simulator lässt sich natürlich anpassen auf jedes x-beliebige Gebäude und deshalb auch Teil dieser hoffentlich bald Wanderausstellung Public Play. Als letztes noch ein kleiner Ausblick, wo wir in der nächsten Zeit sein werden mit unseren Projekten und hoffentlich dann auch bald mit neuen Projekten. Jetzt in 3 Wochen beim Easter Hack in Köln, bei der ICMP in Münchleinach im August und natürlich beim Kongress in Berlin im Dezember. Im Moment Projekte haben wir vor allem Bluebox-Nachbau, wollen wir natürlich jetzt haben, da sich ja das Projekt Blinkenlights nicht angeboten hat, unsere Projekte nachzubauen, müssen wir das halt eben selber machen. Und da im Moment verschiedene Anläufe. Und aktuell läuft auch noch eine Bewerbung für Ruhr 2010. Essen hat sich beworben und gewonnen und ist Kulturhauptstadt im Jahr 2010 und wir hoffen, dass wir da einen blinkenden Beitrag leisten können. Genau, weitere Informationen hatte ich ja schon gesagt, wo es die gibt, unsere URLs, und natürlich sind wir ständig auf der Suche nach neuen Projekten und hoffen natürlich bald auch wieder ein ganzes Gebäude zum Blinken bringen zu können. Genau, vielen Dank. Jetzt sind es noch 5 Minuten. Ja, es sind noch 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob der nächste Vortrag schon da ist, aber Fragen, ihr könnt ja jetzt auch wieder nach vorne kommen. Und Fragen können wir noch 5 Minuten beantworten und dann verlagern wir uns zum Infostand und da beantworten wir natürlich auch gerne noch Fragen. Der ist gleich am Eingang, wenn man ins Gebäude reinkommt. Genau, vielen Dank. So, Fragen, bitte.